Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe ehrwürdige Schwestern, Geliebte im Herrn, die moderne Kameratechnik erlaubt es, Vordergründiges zu überblenden, damit Hintergründiges sichtbar wird. Man könnte zum Beispiel hier bei der Wallfahrtskirche zu St. Pelagiberg im Herbst ein Bild machen, bei dem im Vordergrund schönes, herbstlich verfärbtes Laub zu sehen ist und dahinter die Kirche verschwimmt. Man kann aber auch umgedreht auf die Kirche fokussieren, dass das vordergründige Laub gleichsam durchsichtig ist und nur eine Art Schleier bildet. Auch in der Geschichte des Heiles, liebe Gläubige, ist es so, dass wir eine ganze Bildergalerie vor uns haben, wo sich zum Beispiel in den zeitlich früheren Bildern das, was später kommt, schon andeutet. Und wenn wir unseren Blick richtig einstellen, dann werden auch Ereignisse des Alten Testamentes durchsichtig auf das Neue Testament hin und Geschehnisse des Neuen Testamentes noch einmal durchsichtig bis in unsere Zeit, in unser Leben. Das Erste Vatikanische Konzil spricht im Zusammenhang von der Aufgabe der Theologie, davon, sie solle den Nexus Mysteriorum, das heißt den Zusammenhang der Glaubensgeheimnisse aufzeigen, weil nämlich in dieser Zusammenschau oft erst sich uns die ganze Herrlichkeit und der Reichtum eines Geheimnisses offenbart. Fangen wir also mit einem scheinbar vordergründigen Bild an. Da ist das merkwürdige Ereignis jenes Besuches, den Abraham und seine Frau Sarah im Hain von Mamre empfingen. Das Alte Testament schildert es so, dass drei Männer oder drei Engel kommen. Und eigenartigerweise erscheinen die drei einmal als drei und dann wieder als eine. Und aus diesen spricht Gott. Es ist die Stunde, wo Sarah erfährt, dass sie in ihrem hohen Alter, sie ist mit 90 wahrlich betagt, noch ein Kind empfangen wird, den Sohn der Verheißung, den Isaak. Und so geschieht es dann auch. Dieses Bild, die Ankunft der drei Männer oder der drei Engel im Hain von Mamre, hat dann in der christlichen Kunst als Motiv zur Darstellung der göttlichen Dreifaltigkeit gedient. Denn wahrlich, hier deutet sich das Geheimnis des einen Gottes in drei Personen bildhaft an. Und es ist die Stunde einer wunderbaren Empfängnis. Wir drehen an der Kamera. Das alttestamentliche Bild wird durchsichtig und vor unserem Auge tut sich die Szene des heutigen Evangeliums auf. Es ist nur ein Mann, ein Engel, der hier eintritt und eine Botschaft bringt. Aber als er anfängt zu sprechen und als er das ankündigt, was jetzt geschehen soll, ist sozusagen plötzlich der ganze Raum erfüllt vom Mysterium der göttlichen Dreifaltigkeit. Hier wird sie zum ersten Mal genannt. Glasklar. Die drei Personen unterschieden. Der Sohn, den diese Jungfrau empfangen wird, wo ein Sohn ist, da ist auch ein Vater. Und der Geist, der über sie kommen wird, um diese wunderbare Empfängnis zu wirken. Und wie Sarah als hochbetagte Frau noch ein Kind empfängt, so noch wunderbarer, als reine Überbietung dessen, was im Alten Testament steht, wird die Gottesmutter ein Kind empfangen als Jungfrau. Es ist ein wunderbares, ein einzigartiges Geschehnis, das wir immer wieder mit tiefer Ehrfurcht ehren, etwa im Gebet des Angelus. Wir beugen unser Knie zu den Worten, denn das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. So beugen wir die Knie auch im Glaubensbekenntnis der Heiligen Messe, et incarnatus est de Spiritus Sancto, und beim Heiligen Schlussevangelium, et verbum caro factum est. Wir sind also durch das Überblenden der ersten Szene beim heutigen Festgeheimnis angekommen. Und doch, wir dürfen noch weiter an unserer Kamera drehen. Auch diese Szene wird wieder durchsichtig. Und zwar in den Raum der Kirche des neuen und ewigen Bundes hinein. Wir werden plötzlich ansichtig des Altarraumes eines Priesters, der am Altar die heilige Messe feiert, der die Patene, die ganz offen daliegt, mit der weißen Hostie, der Immaculata Hostia, wie die Liturgie sagt, Gott darbringt. Und dann plötzlich ist es wieder das Gleiche. Der Raum ist angefüllt vom dreifaltigen Gott. Der Vater sendet seinen Sohn auf den Altar. Und es ist der Heilige Geist, der durch die Überschattung dieser Gaben das Wunder aller Wunder wirkt. Brot wird verwandelt in den Leib desjenigen, den die Jungfrau in dieser hochheiligen Stunde empfangen hat, und Wein in sein kostbares Blut. Die Heilige Messe nicht nur ein mystisches Golgotha, sondern auch ein mystisches Nazareth. Und wir sind dabei. Wir sehen die Kirche als die jungfräuliche Braut des Herrn, in deren Schoß, der Altar ist sozusagen der Schoß der Kirche, Gott das gleiche Wunder wirkt, in einer anderen, in einer sakramentalen Weise, das damals in Nazareth geschah. Wir setzen unsere Hand aber noch einmal, liebe Gläubige, an die Kamera und drehen ein letztes Mal. Und nun sind wir bei uns selbst angelangt, bei unserem Herzen und unserer Seele. Ist sie nicht in der Taufe wiedergeboren und empfänglich geworden für die ganze Fülle des göttlichen Lebens? Ja, da wo ein Mensch sich in der Bereitschaft zeigt, wie Sarah, noch mehr wie Maria in der Heiligen Stunde oder wie die Patene, die Gott dargebracht wird, da wirkt er im Herzen dieses Menschen das gleiche Wunder. Der Vater sendet seinen Sohn in die begnadete Seele. Durch die Überschattung des Heiligen Geistes lebt Jesus Christus in uns. Wir werden also ein Raum der Dreifaltigkeit, eine Wohnstätte des Allerhöchsten, so wie der Hain zu Mamre, so wie der kleine Raum zu Nazareth, so wie der Altarraum erfüllt ist von der Größe, von der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Der heilige Augustinus betont so sehr, dass das, was in der heiligen Messe auf dem Altar geschieht, das Geheimnis unseres eigenen Herzens ist. Nicht eine Sache, bei der wir nur als fremde und ferne Zuschauer verharren, sondern das, was in uns Wirklichkeit wird. Der Sohn Gottes, der in uns lebt, im Geheimnis der heiligmachenden Gnade. Und wenn wir nun, liebe Gläubige, die Kamera sozusagen zurückdrehen und die Bilder nebeneinander stellen, dann staunen wir über das Große und das Herrliche, das Gott gewirkt hat, erst angedeutet im Alten Testament, dann in der Gnadenstunde zu Nazareth Wirklichkeit werdend, dann aber sich fortsetzend im Kult der Kirche und schließlich endend in unserem Herzen. Wir tragen dieses größte und herrlichste Geheimnis in uns, wenn wir, liebe Gläubige, im Stand der Gnade sind. Haben wir ihn verloren, dann ereignet sich dieses von Neuem im Beichtstuhl. Auch da kommt dann der Heilige Geist über das Herz des Sünders. Der Vater sendet seinen Sohn von Neuem. Und er wird schließlich durch die Heilige Kommunion ganz neu in uns eintreten. So wie die Gottesmutter in der Stunde der allerersten Heiligen Kommunion, die es gegeben hat. Nämlich in der Stunde ihrer Verkündigung den Sohn Gottes aufgenommen hat. Wollen wir denn in großer Dankbarkeit und Bereitschaft dieses Geheimnis nicht nur verehren, sondern es auch in uns selbst empfangen, darin leben? Wollen wir in das Fiat der Mutter Gottes, in ihr Wort, mir geschehe nach deinem Wort, eintreten? Wollen wir unser Inneres wie eine Patene sein lassen, ganz offen und empfänglich für das große Mysterium, das Gott in uns wirkt? Und wollen wir es dann in uns tragen, durch Gottes Hilfe und Schutz makellos und unversehrt, bis wir die Wirklichkeit selber dann schauen werden, nicht mehr in Gleichnisbildern und Rätsel wie hier in dieser Welt, sondern in der reinen Wahrheit des Himmels. Ja, der Nexus Mysteriorum, der Zusammenhang der Geheimnisse unseres Glaubens, ist etwas Wunderbares. Hier spielt alles zusammen und nichts, was wir in unserem Glauben bekennen, ist ohne Bedeutung für uns. Aber fügen wir noch hinzu, fast nichts ist von so hoher Bedeutung für uns wie das Geheimnis des heutigen, des wunderbaren Festtages. Möge er in uns anbrechen und in uns bleiben bis in alle Ewigkeit. Amen.